Ja, wir wollen mit unserer chronologischen Betrachtung der Evangeliumsharmonie auch weitermachen und einen kurzen Rückblick auf das, was wir bereits auch betrachtet haben. Wir sind ja immer noch in dem Prolog, das heißt in der Einleitung, und haben zum einen bei dem ersten Thema die Briefanrede an Theophilus betrachtet. Und danach haben wir ja drei Mittwoche für dieses Thema aus Johannes 1, Verse 1 bis 18 auch verwandt. Und hier waren ja die Unterteilungen, einmal das Wort in Zeit und Ewigkeit und dann der Dienst Johannes des Täufers und dann das erste Kommen des Sohnes Gottes. Und nun wollen wir uns auch dem nächsten Thema zuwenden, und zwar ist es die Abstammung Jesu. Uns wird in zwei Evangelien darüber auch berichtet, zum einen in Matthäus, erstes Kapitel, die ersten 17 Verse, und dann auch dem Evangelium nach Lukas, drittes Kapitel ab dem 23. Vers bis 38. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr schon in so einer Situation wart, dass ihr jemand ein neues Testament überreicht habt und vielleicht hat die Person so zu Anfang aufgeschlagen und ihr habt von Christus erzählt und von seiner Liebe, und die Person macht auf und fängt an zu lesen und da kommen so viele Namen erstmal im ersten Kapitel. Ist es überhaupt sinnvoll, das Neue Testament auf diese Art und Weise beginnen zu lassen? Wird sich vielleicht der eine, der andere auch schon gefragt auch haben. Und dennoch, meine Lieben, Gott hat ja in seiner Weisheit auch den Matthäus angesprochen, hat ihn inspiriert, uns wirklich ja die Abstammung Jesu auch weiterzugeben. Und so können wir sagen, dieser Stammbaum, der ist unverzichtbar, denn er legt den Grundstein auch des Verständnisses, sage ich mal, für die Kapitel, die dann auch folgen werden. Und Matthäus liegt es besonders auf dem Herzen, eigentlich in dem ganzen Evangelium, und er fängt hier schon an, dass er zeigen möchte, Jesus als den König, als den Messias, den das Volk Israel doch so erwartet hat. Und das ist jetzt so sein Beginn, und er möchte es uns auch hierin genau und deutlich auch darlegen. Wenn wir jetzt mal die beiden Schriftabsätze vergleichen, dann werden wir feststellen, dass es Unterschiede gibt. Ja? Und so können wir auch mal die grobe Unterteilung machen, dass der Stammbaum nach Matthäus, das ist wirklich diese rechtliche Abstammung, dass Jesus Christus zu dem Haus David gehört, das ist mehr diese rechtliche Seite. Und in Lukas, das ist mehr diese natürliche Abstammung auch über Maria. Und ich werde heute nicht alle Namen vorlesen. Das wird einfach viel zu viel auch Zeit in Anspruch nehmen. Das kann jeder für sich dann auch machen. Aber zumindest, wir werden auf einige Punkte auch eingehen, die, denke ich, doch sehr, sehr wichtig auch sind. Zum einen lesen wir Matthäus 1 von dem ersten Vers, da heißt es ja, dies ist das Buch der Vorfahren Jesu Christi, der ein Sohn Davids ist, des Sohnes Abrahams. Und meine Lieben, wir wissen doch, dass Gott David oder mit David einen Bund geschlossen hat und ihm wirklich Nachkommen verheißen hat auf seinem Thron. Und ich möchte hier zitieren aus Psalm 89, drei Verse, einmal Vers 5. Da sagt Gott so, ich will deine Nachkommen auf ewig bestätigen und deinen Thron bauen für immer. Und dann ab Vers 35, ich will meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was ich mit meinem Mund gesprochen habe. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit, ich werde David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig sein und sein Thron von mir wie die Sonne, wie der Mond soll er ewig erhalten bleiben, beständig wie der Zeuge in den Wolken. Und meine Lieben, diesen Bund, den hat nun, oder er wurde in Christus auch erfüllt, weil Jesus Christus sozusagen dann der rechtmäßige Erbe auch ist. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal den ersten Vers jetzt auch betrachten, so ist hier ja, denke ich, offensichtlich für uns, es geht, das ist das Buch der Vorfahren Jesu Christi. Ein sehr interessanter Gedanke. Ich meine, wir wissen, dass Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, ja. Und hier aber wird mehr so diese natürliche Abstammung, hier geht es um die Königslinie, die uns dann auch gezeigt werden soll. Und dieser Gedanke, es geht um Jesus Christus, ja, das ist der Kern und damit beginnt auch Matthäus sein Evangelium. Der Name Jesus, er kennzeichnet ja Jesus als den Retter, als Jahwe, den Retter. Und der Titel Christus, er ist ja der Gesalbte und weist somit hin ja auf den Messias, auf den das Volk Israel doch so lange auch gewartet hat. Ich meine, die Frage ist jetzt, was bedeutet eigentlich des Sohnes Abrahams? Gott hat doch Abraham gegeben, dass in ihm, das heißt in Abraham, alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Und hier ist so interessant, dass Matthäus wohl darauf Bezug nimmt, ja? Und er nimmt zuerst, schreibt er ja, es ist, Jesus Christus ist der Sohn Davids und dann geht er erst auf Abraham ein. Eigentlich müsste man sagen, doch, man müsste doch das von der richtigen Reihenfolge andersrum sagen. Ja, zuerst war er Abraham und dann war David. Aber der Sohn Davids, das war nämlich das Stichwort, was immer wieder auch in dem Alten Testament in Bezug auf den Messias gebraucht wurde. Ja? Und darum war das sehr geläufig, darum hat es auch Matthäus hier als erstes angeführt. Und dann führt er eben noch auch an, dass Jesus Christus auch ein Sohn Abrahams auch ist. Und das können wir eigentlich nur so auslegen, dass eben der Heilsplan in Jesus Christus jetzt ja nicht nur für die Juden auch in Erfüllung gegangen ist, sondern dass der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, dieser Segen, er soll auf alle Völker ja, übertragen auch werden. Also so können wir in diesem kurzen Vers eigentlich schon eine Menge auch entnehmen. Wenn wir jetzt in den Stammbaum von Matthäus auch reingehen, so macht er eine Unterteilung. Und zwar zum einen, oder ich muss so sagen, ich würde zuerst mal zeigen, ich habe auch ein Bild mitgebracht, das wird man vielleicht von hinten nicht ganz sehen. Und zwar war das für mich wichtig, für mich persönlich, aber dann habe ich überlegt, es wird wahrscheinlich für euch auch interessant sein, einfach die beiden Geschlechtsregister auch nebeneinander zu stellen. Was hier interessant ist, dass Matthäus beginnt bei Abraham, ja, und dann geht Matthäus im Prinzip weiter bis zu Jesus. Und wenn wir nach Lukas das Ganze lesen, dann geht Lukas genau den umgekehrten Weg. Er geht von Jesus und dann geht er ganz zurück bis zum Adam auch. Ja? Und hier habe ich jetzt einfach die ersten 20 Auflistungen von Adam bis Terach auch aufgelistet. Und jetzt kommen wir, wo Matthäus und Lukas sich auch überschneiden. Das heißt, wo ganz gleich ja, die Namen auch eben zu finden sind. Und hier einfach schon mal im Hintergrund wollen wir den letzten Vers, den Vers 17 in Matthäus, auch in Betracht ziehen, dass hier Matthäus sagt, es sind immer 14 Generationen. Von Abraham bis David, dann kommen 14 Generationen bis zum Exil nach Babylon und dann nochmal 14 Generationen bis Jesus auch kam. Und darum habe ich das jetzt auch in diesen Abschnitten auf der linken Seite, das sind eben von Abraham bis David, diese 14 Generationen, und auf der rechten Seite die Zahlen, das ist einfach fortlaufend. Es sind insgesamt 76 Namen, ja? Darum hat es hier bei 1 angefangen, bei Adam und bei David sind wir schon in der 34. Generation, können wir sagen. Ja? So, und dann gehen wir weiter. Und hier dann von Salomo bis Jechonja oder Konja, das heißt, das ist die babylonische Gefangenschaft. Und hier merken wir auf einmal, dass die Namen nicht mehr übereinstimmen. Ja, ich komme dann später darauf zu sprechen, welche Bewandtnis auch das Ganze hat. Aber wir haben hier, ich habe wieder von 1 auf der linken Seite, ja, und dann mit der Zahl 14, mit dieser Generation auch hier abgeschlossen. Und dann die dritte Folie dazu, eben wieder von Jechonja mit dem Beginn des Exils und dann bis Jesus Christus. Und zwar die letzten beiden Einträge, Josef und Jesus Christus, sind dann gleich wieder. Ja, aber dazwischen gibt es einfach Unterschiede bei uns. Und die Frage ist, an was liegt es überhaupt? Aber da kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn wir jetzt erstmal ins Matthäus-Evangelium auch reingehen, so fallen hier einige Details auch auf. Zum einen werden uns nicht nur Männer erwähnt, was eigentlich ganz, ganz typisch ist, für einen Stammbaum, sondern es werden hier auch Frauen erwähnt. Und zwar wird zum einen bei uns erwähnt die Tamar, die ja mit Juda den Perez gezeugt hat. Dann haben wir die Rahab, die Ruth und die Bathseba auch. Und meine Lieben, das ist so interessant. Zum einen, warum flechtet Matthäus überhaupt diese Frauennamen ein? Und dann kommt die nächste Frage, wenn wir uns wirklich die Geschichten hinter diesen Namen auch anschauen, dann sind sie definitiv nicht rühmlich für den Messias, oder? Das ist sehr interessant, mal auch diese Frage sich so zu stellen, ja? Zum einen, zwei von ihnen, jetzt die Tamar und die Rahab, wie das Wort uns auch beschreibt, das waren Huren gewesen. Ja? Dann von David, also auf Bathseba meine ich jetzt ansprechend, das wird überhaupt sehr interessant auch beschrieben, und zwar in dem 6. Vers, der zweite Teil. Da heißt es so, der König David zeugte Salomo, und da steht nicht mit Bathseba, sondern da steht mit der Frau des Urias. Also nochmal interessanter. Warum muss man jetzt, ich sag mal, diese alten Geschichten, diese alten Wunden sozusagen rausholen und jetzt nochmal schön aufs Brot schmieren, würde man das heute sagen, ja? Aber es ist definitiv ja hier Ehebruch gewesen, ja? Und jetzt in dem Stammbaum könnte man das ja schön glätten und sagen, ja, David hat einfach Salomo gezeugt und dann ist es einfach weitergegangen. Aber Matthäus war es irgendwie wichtig gewesen, trotzdem auf diesen Sachverhalt hier einzugehen. Was uns hier nochmal auffällt, dass sowohl Rahab als auch Ruth, die waren ja nicht aus dem Volk Israel, ja? Das waren Heidinnen gewesen. Und trotzdem haben sie sozusagen ihr Blut in die messianische Linie auch eingebracht. Und ich meine, wir können eigentlich nur zu dem Schluss auch kommen, dass Gott auch hier wirklich in seiner Weisheit, er hat ja alles in seiner Hand, aber er wollte schon durch diese messianische Linie zum einen zeigen, dass Jesus Christus genau deswegen gekommen ist. Ja? Weil er Sündern, wie mir, wie ihr alle gewesen seid, um uns einfach zu helfen. Sündern, die sich von Gott losgesagt haben. Und nicht nur dem Volk Israel Rettung zu geben, sondern genauso auch seine Arme ausstrecken, genauso auch den Heiden. Ja? Durch dieses Bild jetzt der Rahab und auch der Ruth. Wir haben nochmal, wenn wir reingehen jetzt in Matthäus, dann wird uns etwas berichtet über den letzten König, über den, also vor dem Exil, über den Jechonja oder Konja, wie er auch heißt. Und da wird eine Prophezeiung in Jeremia auch gesagt. Und wir kennen ja als Bibelleser die Situation, dass Jeremia gewarnt hat. Er hat gesagt, geht raus und ergebt euch den Chaldäern. Aber sowohl der König als auch das Volk, sie haben eben nicht gehört. Ja? Und er spricht jetzt hier diese Worte aus, eben über diesen Konja auch. Da heißt es so, Jeremia 22 von Vers 28, was für ein elender und verachteter, verstoßener Mann ist doch Konja, ein unwertes Gefäß. Warum wird er mit seinen Nachkommen vertrieben und in ein unbekanntes Land geworfen? O Land, 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 höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Schreib diesen Mann auf als einer, der keine Kinder hat, einen Mann, dem sein Leben lang nichts gelingt, denn keinem seiner Nachkommen wird es gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Und nun komme ich ganz kurz nochmal zu diesem Bild, möchte das einblenden. Und zwar die letzten zwei Zeilen. Wenn wir nach Matthäus gehen, dann steht es hier so, oder wir lesen das am besten. Vers 16, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Es wird einfach erwähnt, Josef, ja, und dann ist im Prinzip schon Jesus da. Aber Jesus Christus, er ist ja nicht von Josef. Ja? Das ist ja nicht sein richtiger Vater. Und darum, meine Lieben, durfte Jesus Christus nicht in dieser Linie weiter der Könige auch kommen. Und dieser Fluch, der sich hier über den Konja oder Jechonja auch gesagt wurde, der ist genauso in Erfüllung gegangen. Weil Gott hat seine Nachkommen nicht gewährt, ja? Dass sie sozusagen auf dem Thron Davids sitzen sollten. Und trotzdem, und das ist Gottes Weisheit, ja, ist Jesus Christus in dieser Familie trotzdem drin. Wir werden nochmal auch die Abstammungslinie von Maria ja betrachten, die ja genauso aus Juda, aus dem Stamm Juda ist und genauso von David sozusagen zu dieser königlichen Familie auch gehört. Was noch interessant ist, wenn wir so lesen, dass hier nur, es werden ja viele Könige erwähnt, aber nur David wird wirklich als König benannt oder angesprochen und alle anderen Namen, da heißt es einfach Salomo zum Beispiel zeugte Rehabeam und dann ging es einfach weiter. Ja, es wird nirgends mehr so dieser Titel auch gegeben, König. Und meine Lieben, das hat einfach die Bewandtnis, dass Gott eben mit dem König David diesen Bund geschlossen hat. Das mag vielleicht auch hier zum Tragen auch kommen. Der Vers 16, wenn wir hier nochmal lesen, da heißt es so: Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Es wird in all der Linie der Könige, da heißt es immer, zum Beispiel David zeugte Salomo, ja, Salomo zeugte Rehabeam und so ging es einfach weiter. Und wenn wir jetzt hier kommen zu Josef, dann heißt es nicht, Josef zeugte Jesus. Ja? Sondern es wird hier eben so schön umschrieben, wie es heißt, an den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Und meine Lieben, Wahrheit muss ja Wahrheit bleiben, ja? Und das ist auch dem Matthäus ganz, ganz wichtig, dass eben Christus nur von der Jungfrau Maria geboren ist, aber weil Maria ja mit Josef ja in einer Ehe dann ja stand, dann hat Josef sozusagen die Vaterrolle übernommen. Und genauso, wie es auch in unserem deutschen Recht das Ganze auch ist, können wir so sagen, dass juristisch gesehen, ja, hat Josef die Vaterrolle übernommen. Und darum können wir auch sagen, ist Jesus Christus auch in dieser Linie, obwohl dieser Fluch, nochmal, das ist so interessant, obwohl dieser Fluch über Jechonia ausgesprochen wurde, ja, ist Jesus Christus über die Maria, ja, über die Ehe mit Josef, trotzdem in dieser Ahnentafel, kann man sagen, in dieser Linie auch drin. Interessant ist auch der 17. Vers, der, finde ich, doch herausfordernd ist, um ihn jetzt auch richtig zu verstehen, möchte ihn uns nochmal vorlesen. Da heißt es: Alle Generationen von Abraham bis David sind 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Generationen, von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus sind 14 Generationen. Und dann seht ihr ja diese Formel, die hier steht, also 3 mal 14 sind ja 42. Das sind die Namen, die uns aufgelistet hier auch sind. Und deshalb bedeuten 3 mal 7 mal 2. Und das möchte ich auch uns erklären. Es ist definitiv so, dass diese Zahlen, die haben eine geistliche Bedeutung. Weil wir können den Stammbaum eben von Matthäus nicht mit dem Stammbaum von Lukas auch zusammenbekommen. Und ich werde nachher noch auf einige, wenn ich so sagen, Ungereimtheiten in dem Stammbaum von Matthäus auch eingehen, wo man eindeutig sehen wird, hier geht es nicht tatsächlich um die Zahl 14, dass wir genau durchzählen und dass es dann passt, sondern Matthäus wollte uns hier wohl etwas ganz, ganz anderes auch zeigen. Zum einen ist Matthäus ja von dem Geist Gottes durch die Inspiration des Geistes so groß geworden, dass hier eine gewisse Einheit da ist. Zum einen die Zahl 3. Wir kennen ja die Dreieinigkeit, ja, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Sie wirken als eins. Sie haben gemeinsam diesen Plan auch gehabt und zur Ausführung auch gebracht. Und dann haben wir die Zahl 7 in der Zahl 14, ja, können wir sagen, da steht die Zahl 7 auch drin. Und das ist ja in der Bibel die vollkommene Zahl. Die Zahl 7 kommt an einigen Stellen auch vor, aber zumindest scheint es mir so, an dieser Stelle möchte Matthäus mehr wirklich auf die Vollendung des göttlichen Heilsplanes hinweisen. Das ist eine absolute Zahl, eine runde Zahl, können wir so sagen, aus biblischer Sicht auch. Und dann ist aber die Frage, warum hat er jetzt nicht 7 genommen, sondern jetzt 14? Er hat ja schon eine Anlehnung aus dem Stammbaum, ja, weil er sagt ja, von David bis Jechonja sind es 14 und zählt ja dann weiter. An manchen Stellen passt es auch, aber hier ist es wirklich im übertragenen Sinne, eben im geistlichen Sinne auch zu sehen. Es hat eine geistliche Bedeutung und die Zahl 2 könnten wir doch so auch auslegen, dass Gott eben sowohl für die Juden als auch für die Heiden gekommen ist. In Anlehnung an den ersten Vers, ja, wo er sagt, Jesus Christus ist der Sohn Davids und auch der Sohn Abrahams. Ja. Und so können wir, wenn wir das jetzt zusammen auffassen, können wir sagen, dass der Matthäus sieht hier, dass der dreieinige Gott einen vollkommenen Heilsplan zurechtgelegt hat und hat über die Generationen hinweg sowohl für die Juden, für das Volk Israel, als auch für die Heiden sozusagen den Heilsplan zubereitet und möchte sie eben dazu führen, ihn als lebendigen Gott auch anzuerkennen. Jetzt möchte ich uns noch einmal zeigen, wo hier die Unterschiede, können wir auch so sagen, zum einen sind. Wir sehen, und das erklärt jetzt eigentlich auch ganz gut, wenn wir wissen, dass der Stammbaum im Matthäus-Evangelium, das ist wirklich nicht jede Generation gemeint, sondern Matthäus hat hier andere Absichten verfolgt. Ja. Wenn wir im Alten Testament auch andere Geschlechtsregister lesen, dann kommt zum Beispiel nach dem König Joram, der nach der Ziffer 6 ist, kommen 3 Könige noch, die Matthäus nicht erwähnt. Ja. Ahasja, Joasch und Amazia. Und trotzdem sagt er, von Salomo bis Jechonja sind 14 Generationen. Ja. Was hier auch interessant ist, dass der letzte König Jechonja oder Konja, er war nicht der Sohn von Josia, von der vorletzten Zeile, ja, Nummer 13, sondern es war eigentlich sein Enkel gewesen. Auch den Joachim, den Vater von Jechonja, hat Matthäus auch nicht erwähnt. Wir haben hier noch eine, wenn wir weitergehen, dann ist die zweite Zeile und die dritte, Shealtiel und Zerubabel, auch so eine interessante Stelle. Es scheint so, dass die zwei Namen stimmen tatsächlich überein. Ja? Das wohl die Linie sowohl von Maria als auch von Josef, dass sie sich hier auch in gewisser Weise doch gekreuzt auch haben. Wenn wir aber auch hier wiederum reingehen, zum Beispiel in 1. Chronik 3, Vers 19, so ist eigentlich, es wird uns ja hier gesagt, dass Zerubabel ein Sohn Shealtiels ist, während in 1. Chronik wird er als Sohn von Pedaja auch angeführt. Ja? So, es kommen solche Fragen, warum gibt es jetzt einfach diese Unterschiede, warum stimmt es nicht überein? Und wir können eins sagen, dass Matthäus hat ja sein Evangelium früher geschrieben wie Lukas. Ja? Und es lag wohl Lukas wirklich sehr auf dem Herzen, auch hier wirklich diese rote Linie zu ziehen. Und darum fängt er von Jesus an und über Maria geht er dann wirklich bis zu Adam. Und Matthäus hat einen anderen Fokus hier gehabt, sondern er möchte ja diese königliche Linie uns auch weitergeben und darum tut er uns mehr diese prophetische, diese geistliche Linie auf diese Art und Weise erklären. Und er zielt mehr wirklich darauf ab, dass Gott einen vollkommenen Plan auch hat. Ja? Und in Jesus Christus ist er in Erfüllung gegangen und definitiv wird die Linie, können wir sagen, Davids nach Christus, sie wird ja nicht fortgeführt. Ja? Sie wird nicht fortgeführt, sondern in Jesus Christus ist hier die Erfüllung auch gewesen. Ja, soweit jetzt auch der Einblick zu dieser Betrachtung. Und so Gott will, wollen wir dann das nächste Mal mit dem vierten Thema uns beschäftigen, und zwar mit der Ankündigung der Geburt des Johannes an Zacharias. Lasst uns auch diese Bibelstelle schon gerne zu Hause lesen, aus Lukas 1, Verse 5 bis 25.